Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Wenn ich manchen Politikern so zuhöre, dann denke ich manchmal, Deutschland hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich um Artenschutz zu kümmern. Also zumindest was den Verbrennermotor angeht. Der muss gerettet werden, komme, was da wolle. Ja, und dann stoße ich auf ein Unternehmen hier in Deutschland, das Nutzfahrzeuge für eine emissionsfreie Mobilität produziert. Dazu gehören dann unter anderem Traktoren, Mähfahrzeuge oder auch Transportfahrzeuge. Und weiterhin verkaufen sie auch emissionsfreie Produkte anderer europäischer Marken. Und es wird noch verrückter. Das Unternehmen investiert in Langlebigkeit ihrer Produkte und in die Kreislaufwirtschaft. Und schon war ich neugierig und wollte mehr wissen. Mein Name ist Jürgen Schöntauf. Ich freue mich, dass heute Martin Hoffmann, Geschäftsführer der Ilseki Maschinen GmbH, bei mir zu Gast ist und mir hoffentlich bei meiner Neugierde helfen wird. Hallo Martin, schön, dass du heute mein Gast bist. Ich freue mich schon auf das Gespräch und bin neugierig.
Hallo Jürgen, ja, ganz lieben Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr.
Auch neugierig.
Ja,
danke
sehr
auch für
gerne.
Die Anleitung.
Das fand ich ja schon spannend, was ich so bei dir gesehen habe, was ich auf LinkedIn gesehen habe. Und da dachte ich, dass ich muss ihn unbedingt bei mir einladen. Wir sind jetzt hier Mitte Dezember, wenn wir dieses Gespräch aufzeichnen. Und in der deutschen Wirtschaft wird ja gerade unglaublich viel gejammert. Die Landtechnikbranche kriselt, der deutsche Maschinenbau ebenfalls. Von unserer Autoindustrie will ich jetzt gar nicht erst reden. Wie sieht es denn gerade bei euch aus? Krise oder läuft es? Also gerade bei solchen Themen wie emissionsfreie Mobilität.
Ja, also die hat uns dieses Jahr gerettet, muss man sagen. Unsere Diesel hat ein wenig gekriselt, unser Dieselbereich. Und wir müssen ja so sehen, wir stehen ja bei vielen Sachen, die du angesprochen hast, auch noch am Anfang. Aber im Bereich der Produkte und der Elektroprodukte haben wir schon vor über zehn Jahren angefangen, Elektroleichttransporter zu handeln und umzubauen und passend zu machen. Und da hatten wir dieses Jahr erfreulich einen sehr großen Auftragseingang. Und das hat auch zum ersten Mal mehr als die Hälfte, mehr als unsere klassischen Produkte eingenommen. Normalerweise ist immer Ilseki unsere Hauptmarke. Das sind Dieseltraktoren aus Japan. Dieses Jahr war es Goupil, das sind die Leichtfahrzeuge aus Frankreich. Und dadurch hatten wir ein gutes Jahr. Für nächstes Jahr wissen wir auch schon, wird es ein bisschen zurückgehen im Elektrobereich. Dann wird es ein bisschen tougher werden. So.
Warum? Also gibt es da jetzt schon einen Grund, dass du diese Vermutung hast?
Ja, wir haben einige große Kunden, so wissen wir heute schon, dass sie weniger nehmen. Die haben sich gut versorgt dieses Jahr.
Okay.
Ja, dann geht es jetzt auf die Jagd. Gucken wir, wen wir sonst finden.
Also, was sind denn so eure Hauptkunden für diese Geräte, die ihr da habt? Das sind ja jetzt wahrscheinlich jetzt nicht gerade die Lohnunternehmer, die da mit Massen auf Riesenflächen unterwegs sind. Ich habe gesehen, Kommunen beispielsweise sind diejenigen, dass die bei euch hauptsächlich kaufen.
Genau, also wir kommen ursprünglich aus der ganz kleinen Landwirtschaft vor 50 Jahren, als mein Großvater damit begonnen hat und sind dann vor 20 Jahren so Stück für Stück in die Kommunaltechnik übergewandert. So, dass wir eigentlich gesagt, wir bauen den Traktor so um, dass er nicht, also er geht natürlich auch in der Landwirtschaft, aber dafür sind unsere Maschinen zu klein, gehen so bis 60 PS. Und wenn wir jetzt von die Ilseki oder von so Mähmaschinen sprechen, dann ist das immer so kommunaler Einsatz, das heißt Bauhöfe oder Dienstleister für Bauhöfe, aber auch große Vermieter, die viele Flächen haben, alle, die einfach viel Landschaftspflege in irgendeiner Form betreiben müssen. Also das Mähen von großen Flächen, Parkanlagen, aber auch Schneeräumen. Stadt München hat mehrere hundert unser Fahrzeuge im Einsatz für das
Räumen von
Gehwegen. Das ist ja auch noch Teil des Problems. Jedes Jahr hauen wir knapp 2000 diese Maschinen auf den Markt und die laufen dann lange. Muss noch geändert werden.
Na gut, die müssen sich amortisieren. Das heißt, die werden nicht dann nach 2 Jahren durch eine elektrische Maschine ausgetauscht,
vermute ich jetzt. Auf gar keinen Fall.
Genau.
Ich weiß nicht, ob das klimatechnisch wirtschaftlich ist so. Also klimatechnisch wirtschaftlich hört sich auch lustig an. Also ob das dann CO2-technisch Sinn macht so. Denn wenn sie erstmal produziert ist, ist sie erstmal produziert. Ich denke, da sieht man so ein bisschen die Zyklen, in denen wir denken müssen, wenn wir reduzieren wollen. Also was wir heute machen, entscheidet halt schon über den CO2-Ausstoß in 10 Jahren. Und wir sind in dem Bereich noch voll dabei.
Das ist richtig. Und es gibt ja so einige Politiker, die auch finden, wir müssen da definitiv technologieoffen sein. Da wird dann von E-Fuels, Biosprit, Wasserstoff oder Kraftstoff aus hydriertem Pflanzenöl, den sogenannten HVOO-Sprit, gesetzt. Und ihr stellt jetzt auch mittlerweile ganz profan elektrische Antriebe her. Sind diese Alternativen, diese technologieoffenen Alternativen nichts für euch, dass ihr da nicht mehr so drauf setzt oder wie sieht das aus?
Vielleicht einmal so kurz, was machen wir? Danach würde ich gerne vielleicht nochmal länger antworten zu, was ist Technologieoffenheit aus meiner Sicht. Wir haben dieses Jahr zwei Hersteller gewonnen bei uns im Programm, Waymo und Alltrack. Waymo, ein Hersteller aus Tschechien, kleines Startup. Also es ist keine große Startup, kann man nicht sagen, etabliert. Echt ein sehr solides Produkt, wo sehr viel Erfahrung drin steckt. 100% elektrisch. Die haben halt einfach gesagt, wir wollen in den Kostenbereich auch der heutigen Verbrenner, die ja auch zum Teil immer noch in irgendeiner Form subventioniert sind sozusagen, und haben dann wirklich konsequent alles rausgehauen, was irgendwie verschwendet. Also es ist selbst ferngesteuert, weil sie sagen, ja, wieso muss ich auf dem Rasenmäher sitzen? Also das ist ja eigentlich kein Mehrwert. Kann ich auch genauso gut nebenher gehen oder vielleicht sogar besser gucken oder sogar mehr in Sicherheit sein, wenn ich in Böschungen reinfahre. Von daher haben wir da ein Produkt, wo wir es geschafft oder wo der Hersteller es geschafft hat, zum echt gleichen Level eine Profi-Mähmaschine zu bauen. Die wird jetzt auch im nächsten Step, nächste werden wir testen, wie sie autonom funktioniert. Und dann haben wir den Alltrack, ein volles Fahrzeug mit Kabine, auch viel, viel größere Leistung, aber auch voll elektrisch mit Einsatzzeiten über 10 Stunden, wo man sagen kann, da hat man keinen Nachteil. Also da, ganz im Gegenteil, hat nur Vorteile. Und jetzt kann man sich ja fragen, warum HVO oder auch, ich schreibe ab und zu mal was dazu, ich denke, warum eigentlich gerade nicht HVO oder warum nicht E-Fuels, warum nicht Wasserstoff? Und die Erfahrung zeigt ja heute schon, da muss man jetzt auch kein großer Techniker sein, so, da kann man schon mit einem kleinen YouTube-Diplom rausfinden, dass
das ist ein alles schöner Begriff, das kleine YouTube-Diplom.
Dass das alles keine echten Technologien sind. Und sogar das erschweren. Ich sagte ja eben schon, wir verkaufen unsere Traktoren und die sind 10 Jahre auf dem Markt. Und HVO zum Beispiel wird jetzt wahrscheinlich nicht viel, wenn nicht sogar schlechter als Diesel, weil ich einfach wahrscheinlich irgendwelche Palmölplantagen und sonst wo habe, das hier hin transportiere und so. Natürlich wird das alles total schön verkauft und alles wird gut so. Aber auch da zeigen sich ja schon NGOs, die dazu auch Forschungsarbeiten gemacht haben, wo man sagt, das ist Quatsch so. Und damit werden Kunden verführt, einfache Lösungen zu kaufen, weil die suchen Lösungen. Die müssen natürlich einsparen. Die wollen auch nachhaltig sein. Echt ganz viele. Und dann stehen sie natürlich in der Anschaffung, im Anschaffungspreis mit so einer Lösung. Also wenn wir jetzt mal E-Fuel, HVO und sowas nehmen, in einer vermeintlich günstigen Lösung. Und das halte ich für sehr tückisch und auch für sehr tückisch, wenn Leute, die entweder keine Ahnung haben, aber ich denke vielleicht wahrscheinlich sogar noch perfider Leute, die in irgendeiner Form davon profitieren, dass sie sowas anpreisen, auch wenn sie wissen, dass es nicht in Ordnung ist. Die vermitteln dann eine Nachfrage nach solchen Produkten und es wird eine böse Überraschung geben, weil wir wissen heute schon, HVO wird es in der Menge nicht geben, wie es versprochen ist. Und das ist einfach so Restpflanzenstoff, altes Frittenfett. So viel Pommes können wir gar nicht essen, dass davon auch nur ansatzweise ein paar Fahrzeuge fahren.
Oder wir haben ganz andere Probleme.
Oder wir haben wahrscheinlich auch ganz andere Probleme, ja. Also, und dass das irgendwie in Chile oder sonst irgendwo angebaut wird, ja. Utopischste Versprechen so.
Bei den E-Fuels ist es, denke ich, ähnlich. Sagen ja auch die Wissenschaftler und die Leute, die sich da auskennen, wir werden gar nicht die Mengen hinbekommen von E-Fuels, also kostengünstig, dass sich das überhaupt in der breiten Masse rechnen wird für alle. Und wahrscheinlich
die gleichen Menschen versprechen ja meistens im gleichen Atemzug dann oder sprechen im gleichen Atemzug darüber, dass der Strompreis viel zu teuer ist aus Erneuerbaren. Ne? Aber dann haben wir irgendwo Zauberstrom über, aus dem können wir dann Wasserstoff machen. So, das funktioniert. Also da muss man, ich glaube auch, wir müssen jetzt keinen Wissenschaftspodcast daraus machen. Da gibt es ganz viele Leute, die das ganz einfach an jeder Ecke erklären. So, und für mich ist das einfach grob fahrlässig von Menschen, die heute dann sagen, ja, ich glaube an irgendwas, ich sage technologieoffen und ich meine, lass uns ein bisschen länger noch irgendwie verbrennen. So, wir sind schon längst drüber. Man sieht auch in Ländern, denke ich, an China kann man viele Sachen vielleicht politisch kritisieren, aber man kann halt sagen, die haben eine Umgebung geschaffen, die ja Innovation fördert, weil ich natürlich das, was gefragt ist am Markt, das sehen wir ja auch. Bei uns sind die Firmen noch recht klein, die sowas machen, jetzt gerade in unserem Nischensektor. Aber dadurch, dass zum Beispiel die Nachfrage in Niederlanden viel, viel höher ist, nach emissionsarmen Fahrzeugen, entsteht dann da eine Firma, die sowas baut, wo wir jetzt unsere Fahrzeuge einkaufen können. Hätte auch in Deutschland entstehen können, hätte jemand die Regeln frühzeitig in die richtige Richtung gebracht und auch wäre auch konsequenter dran geblieben, ne, und würde nicht bei jeder Gelegenheit daran denken, das vielleicht wieder abzusägen. Das heißt, das Umfeld, unabhängig von irgendwelchen Förderungen oder Geld oder sowas, sondern allein schon der ungewisse Regelrahmen, der in Deutschland existiert, führt dazu, dass hier sich keine Industrie oder Kleingewerbe oder Startups ansiedeln, die sowas fördern. Das wird viel eher vielleicht in den Niederlanden, vielleicht in Norwegen, bestimmt in China passieren. Und wir sehen es heute schon. Dann gucken wir uns an, oh krass, sind viel günstiger, viel
besser. Das heißt auch, damit hätten jetzt schon eine Menge Arbeitsplätze geschaffen werden können. Ja, und da braucht man ja auch wieder eine Zulieferindustrie für, da müssen ja auch Teile für gefertigt werden und. Es sind halt dann zum Teil etwas andere Teile, also zumindest was den Motor angeht, aber viele andere Teile könnten ja sich auch die Zulieferer drauf spezialisieren und ihre Produktion entsprechend umstellen. Vermute ich jetzt mal, dass es gar nicht so schwierig wäre, wenn der Bedarf auch da ist.
Ja, und ich denke halt, es ist ja gar nicht so, man tut so, als ob wir eine Wahl hätten oder ob das eine ideologische Frage wäre. Dabei ist ja das Gegenteil eigentlich der Fall. Wir sehen heute schon der Weltmarkt, also wir sehen es bei den Automobilen, der ganze Markt steht auf dem Kopf. Ne? Jahrelang Toyota, VW vorneweg. Heute ist so ein BYD und Tesla. Ne? Auch da, ne, kann man viel dann kritisieren, so auch alles gut. Aber ich denke halt, allein von den Verkaufszahlen, das setzt sich halt einfach durch. Warum gehen wir nicht einen Weg mit, wo wir das wissen? Die Frage ist nicht, ist man technologieoffen und macht einfach noch eine Weile länger Diesel, sondern die Frage ist, fokussiert man sich mit seiner Technologieoffenheit vielleicht mal besser auf eine Technologie, die allgemein sich durchzusetzen scheint? Das ist ja kein Hokuspokus, zu sagen, hey, Batterie ist einfach der effizienteste Weg. Und es ist noch so viel Potenzial. Und täglich gibt es irgendwelche Meldungen, wo neue Energiedichten, neue Features und so weiter da entdeckt werden. Da kann man offen für sein. Und dann ist man auf dem richtigen Weg. Da muss man sich nicht auf irgendeinen Zaubersprit versteifen.
Ja, aber ich sage, unser vielleicht womöglich zukünftiger neuer Bundeskanzler erfindet Windräder hässlich. Das ist natürlich dann auch schon wieder so ein Punkt, der gesetzt wird, wo man dann das Gefühl hat, so richtig kommt das bei denen, glaube ich, immer noch nicht an.
Ich denke, das Problem, vielmehr, was da für mich sichtbar wird, ist einfach, dass Populismus allgegenwärtig ist, dass selbst eine Partei wie auch die CDU, die für mich lange Zeit für absolute Seriosität stand und vielleicht ein bisschen zu seriös, dass man denkt schon, ja, vielleicht ein bisschen zu konservativ, vielleicht langweilig oder so, aber heute wünscht man sich ja zurück an solche Leute. Also wo man dann denkt, ja, wenigstens versuchst du mir nicht irgendeinen Quatsch zu erzählen. So. Also, und das stärkt aus meiner Sicht natürlich auch wieder rechte Parteien und führt zu einer ganzen Reihe an Folgeproblemen. Und natürlich, wenn er sagt, Windräder hässlich, es ist ja auch wieder so, als ob ich die Wahl hätte. Ja, dann wünsche ich mir lieber ein Atomkraftwerk vor meiner Haustür. So, das sagt das auch niemand.
War nicht der Beitrag von dir, jetzt versperre mir die hässlichen Windräder den Blick auf das schöne Kraftwerk?
Ja, ich wohne hier in der Gegend, mitten im
Baum. Das habe ich bei dir gesehen, ne? Ja, genau.
Und das konnte nicht anders, als mal ein kurzes Foto zu machen, wie es hier so aussieht. Und hier die ganze Gegend, wo ich wohne, ist halt dominiert von riesigen, ja, ich will nicht gerade sagen, Teilabgase von Kohlekraftwerken. Dagegen wirken die größten Windräder, von denen es ja auch jede Menge gibt, was auch, ich finde das mal irgendwie so ein bisschen schön futuristisch, wirken harmlos im Gegensatz dazu. Ne? Und wenn ich mir das vorstelle, auch hier in der Nähe bei mir, Jülich, ehemaliger Kernreaktor mit jeder Menge Probleme.
Der ist ja auch nicht weit weg von uns, genau.
Wäre für mich ein Grund, wegzuziehen, wenn das Ding in Betrieb wäre und wir hier eine steigende Krebsrate hätten oder sonst irgendwas. Also muss man ja ganz ehrlich sagen, so, also das ist einfach Populismus.
Wenn ich so Kommentare dann sehe, rund um das Thema Windräder, wo dann geschrieben wird, ja, man muss ja auch bedenken, wie viele Bäume abgeholzt werden, dann poste ich immer oder tue ich bei diesen Kommentaren immer ganz gerne ein Bild von dem Braunkohletageabbau da rund um den Hambacher Forst mit rein und frage ja, und was ist mit den ganzen Bäumen? Das ist ja, wir haben uns so dran gewöhnt, dass die ganzen Raffinerien, die ganzen Tankstellen hier in Köln-Godorf, diese riesen Shell-Raffinerie stehen. Ja, da war vorher auch mal Landschaft. Das war ja nicht vorher Ödland. Und das ist auch mit einer Menge Beton gebaut worden und nicht aus der Pappmaché-Brandmauer-Material der CDU, sondern da ist ja auch sehr, sehr viel Schindluder getrieben worden. Aber wir haben uns eben dran gewöhnt. Wir sehen das täglich. Das ist da. Und ich glaube, das ist dann das Problem. Das Neue ist dann eben erstmal schwer zu akzeptieren. Aber ihr setzt jetzt trotzdem auf die elektrischen Antriebe für die Zukunft. Den Eindruck habe ich schon. Und wie würdest du denn sagen, amortisieren sich die Anschaffungskosten jetzt für Kommunen und dergleichen? Wie lange braucht das, bis so ein Teil, weil die ja, so habe ich das verstanden, immer noch so ein bisschen teurer sind als so klassische Dieselfahrzeuge, sich für die rechnen? Mal ganz unabhängig davon, dass es sich eh für Umwelt etc. pp. Rechnet. Das kommt ja noch oben drauf.
Also die nackten Zahlen so ungefähr. Ne? Wir können im Moment sagen, dass wir eine vergleichbare Elektromaschine liefern können, so zum maximal zweieinhalbfachen Preis der Dieselmaschine. Das ist schon eine echte Ansage. Also die erste Investition ist deutlich teurer. Unter den aktuellen Bedingungen, denke ich auch, muss man fairerweise sagen, wird es 7 Jahre bestimmt dauern, bis sie günstiger wird. Dann wird es allerdings günstiger. Da fehlt natürlich dann auch wieder das, ne, Vertrauen und die Gewohnheit in, wie viel ist da meine Batterie noch wert? Gibt es auch viele Leute, die dann nach 5 Jahren, 6 Jahren wegschmeißen wollen. Die wird halten so, ne? Oder? Ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Was ich halt natürlich denke, was man dabei sehen muss, was ich bei diesen 7 Jahren nicht einkalkuliert habe, ist das Thema CO2-Preis auf Treibstoffe. Das heißt, wir werden ja ab 2026, glaube ich, Zuschläge bekommen auf Diesel, die heute noch keiner vorhersehen kann. Auch wieder absolute Planungsunsicherheit. Der CO2-Preis schwankt wie sonst was, weil auch viele Ungewissheit und ja, man nicht weiß, wer alles da an welche Macht kommt und sowas. Also viele Einflussfaktoren. Deswegen kann man heute noch keinem kommen damit und sagen, ja, aber ne, geh mal davon aus, dass der mal 10, 20% teurer wird. Dann sinkt diese Jahreszahl direkt auf unter 5 Jahre, vielleicht auf 3 Jahre, ne, vielleicht auf 2 Jahre, was ja schon unglaublich ist. Dann, ne, dann ist es eigentlich eine günstigere Maschine. Das sind halt auch nur die nackten Kosten. Dann habe ich zum Beispiel das Thema Wartung, können wir bei uns locker mit 10% sagen. Ne, und das ist mal jemand, guckt mal ab und zu drüber, damit alles noch läuft. Da ist noch nicht die Zeit dabei, dass ich das vielleicht zu meinem Händler fahren muss, das Gerät, dass ich da warten muss. Dass ich zur Tankstelle fahren muss vielleicht. In Elektrogerät lade ich oft vor Ort, wo ich es brauche. Ne? Also wer E-Auto fährt, weiß, das ist total komisch, dass ich extra Strecken fahre, um irgendwo zu laden. Ab und zu mal im Supercharger oder sowas, aber im Normalfall lade ich zu Hause. Das spare ich mir alles. Ne? Also es gibt so viele Kleinigkeiten, die einem dann auf einmal auffallen. Man sieht aber, wenn sagst du, das ist der reine Unterschied. Ne? Und dann sage ich so, wenn wir ganz vergleichbare Maschinen haben, das heißt, ich kann auch drauf sitzen, habe auch eine Kabine, habe auch eine Klimaanlage, dann sind wir bei diesen 2, 2,5 Mal. Wenn wir so Sachen machen, wie ich vorhin beschrieben habe, wir nehmen den Fahrer runter, machen es ferngesteuert, ne, dann kommen wir in ähnliche Regionen. Dann lohnt es sich aus meiner Sicht, stellt sich die Frage, warum nicht sofort? Das kann jeder machen. Muss ich halt daneben herlaufen. Da sagen manche auch, oh, das kann ich nicht.
Wie sieht das denn so generell aus mit der Fehleranfälligkeit? Habt ihr da schon so Erfahrungswerte so von den Dieselfahrzeugen zu den elektrischen Fahrzeugen? Welche fallen da öfter mal aus? Wo gibt es da öfter mal Probleme? Habt ihr da schon so eine Übersicht?
Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, Raymo, wie gesagt, verkaufen wir jetzt seit einem Jahr. Die Alltrack haben wir gerade erst begonnen, deswegen denke ich, ist es noch nicht repräsentativ. Raymo haben wir auch ein befreundetes Unternehmen in UK, die machen es schon länger. Das heißt, da konnten wir mit unserem Ezeki-Importeur, unserer Schwesterunternehmen sozusagen, mal sprechen, wie es bei denen aussieht. Das Produkt ist an sich, da steckt ziemlich viel Erfahrung drin. Die Leute, die das gebaut haben, kommen aus einem anderen Unternehmen. Deswegen ist es schon ziemlich fehlerarm so. Aber wir haben ja auch heute, wenn bei Elektro ein Thema eigentlich ist, ich sag mal in 80, 70, 80%, ist es irgendein Software-Thema. Irgendwas ist nicht richtig dafür justiert oder was weiß ich was. Und die ganzen Dinge haben ja auch, weil die Hersteller daraus lernen wollen, alle irgendein IoT-Device drin, was dann die Daten irgendwo hinschickt. Kann man natürlich widersprechen, kann man ausschalten. Das ist nicht das Ding so. Aber im Normalfall ja. Daher können wir nachweislich sehen, dass die Dinger besser laufen. Natürlich gibt es da auch mal Fehler, es gibt auch Batterien, die getauscht werden müssen und all solche Dinge. Ne? Das gehört da irgendwie dazu. Da sind wir auf jeden Fall im Bereich, die wesentlich wartungsärmer laufen. Und das sind ja, muss man auch nochmal sehen, ne? Die Technologie ist noch nicht so lange auf dem Markt. Da wird gerade frisch werden, also ne, bestehende Dinge, die es schon lange gibt, aber neu kombiniert, neu erfunden sozusagen, um da Lösungen zu schaffen. Und dafür ist der Ausblick, aus meiner Sicht, sieht da also sehr positiv aus.
Ja, cool. Ich habe gesehen, ihr stellt ja, oder hast du gerade auch schon gesagt, so Mähmaschinen, Mähroboter her. Und jetzt habt ihr aber auch gleichzeitig so eine Verantwortung für das Thema Insektensterben und Erhalt der Artenvielfalt. Und ich habe gelesen, dass ihr Geräte herstellt mit eingebauten Insektenretter. Das finde ich irgendwie stark. Wie funktioniert denn das? Also ich kann mir das so gar nicht vorstellen. Werden die dann irgendwie so vorsichtig beiseite gehoben oder was macht der Mähroboter, bevor er dann darüber geht?
Ja, also Mähroboter haben wir tatsächlich bisher nicht im Programm. Wir arbeiten gerade am Profi-Mähroboter sozusagen, aber da ist noch nichts. Also wir reden bei uns echt immer über Mähmaschinen, so ich sag mal mindestens 1,30 Meter Schnittbreite, ne? Also schon große Mähwerke, aber dann bis fast 3 Meter hoch. Ne? Also das sind große Maschinen, die dann irgendwo übers Feld fahren. Und das hat natürlich einen Einfluss auf das ganze Thema Insekten, weil ja, das stirbt natürlich jede Menge, wenn so eine große Maschine vorbeikommt. Aus dem Grund habe ich vor ja, ungefähr einem, anderthalb Jahren gesagt, so, das ist ein wichtiges Thema, mit dem müssen wir uns beschäftigen. Aber ehrlich gesagt, ist es für uns echt schwer, uns damit zu beschäftigen. Das muss man auch sehen. So, also wir stehen da, würde ich sagen, total am Anfang und müssen, sind noch bei dem Prozess herauszufinden, was wir sinnvollerweise tun können, auch wie wir unseren Kunden unterstützen können dabei. Denn unsere Kunden sind oft im Moment noch schlauer als wir, muss man sagen. Ne? Kommunen haben schon diverse Biodiversitätsauflagen und ja, sagen uns dann eigentlich, hey, wir brauchen von euch das, dann machen wir den Rest schon sozusagen. Ne? Und es ist auch schwierig, weil gerade aktuell in der aktuellen Diskussion, nicht in eine ungewollte irgendwie Erzieherrolle da reinzukommen, wo dann Leute sagen, ja, die wollen mir andere Produkte verkaufen, als ich haben will. Also man muss das schon, denke ich, sich gut auskennen, das erklären können und dann eher Unterschiede aufzeigen und Lösungsmöglichkeiten anbieten. Deswegen stehen wir aus meiner Sicht eigentlich noch so vor dem Punkt, den ich als nächstes haben will, dass wir uns überhaupt erstmal bilden in dem, was da zu tun ist. Also das ist für uns der nächste Schritt nächstes Jahr. Mal gucken, wie wir da weiterkommen. Wir haben schon ein paar Kontakte, aber das ist wirklich, also wirklich schwierig, muss man auch so sehen. Und dann kommen wir zum Insektenretter. Solche Dinge gibt es seit Ewigkeiten schon. Mein Vater
Ah,
hat schon
okay,
solche
echt?
Dinge, die wurden da schon diskutiert. Ja, es gab immer wieder auch natürlich engagierte Menschen, die sagen, hey, wir müssen noch was machen. Und dann werden halt irgendwelche Ketten vor das Mähwerk runtergehangen, ne, oder andere Dinge, ne, die dann quasi den Insekten so, die geben so
Das
eine
Schubs.
Millisekunde vorher die Gelegenheit, jetzt es abzuhauen, so wirklich. Ob das wirklich funktioniert oder ob der Name dafür nicht ein bisschen groß ist, denke ich, kann man auch ehrlicherweise mal in Frage stellen. Ich glaube heute, so aus meiner jetzt vorher beschriebenen laienhaften Sicht, ist tatsächlich das Thema Balkenmähwerk sehr interessant dabei, weil das einfach am wenigsten zerstört so und dann ein seltener Schnitt, dann kommt man dahin. Und das ist natürlich immer die Frage, wie schaffen wir den Kompromiss später, der gut funktioniert, auch für die Nutzung der grünen Flächen, weil ich natürlich, wenn ich einen Park habe in der Stadt, dann will ich nicht alles nur einmal im Jahr mit dem Balkenmäher schneiden. So, das finden Leute nicht witzig. Das wäre wahrscheinlich auch nicht die etwas erholsame Angebot, was man da geben möchte. Sondern die Frage ist dann die Mischung. Ne? Und dann ist es wiederum die Frage, wie kann ich das als Kunde auch gut erleisten, ohne einen riesigen Fuhrpark nachher zu haben. Ne? Natürlich gibt es für alles Maschinen und dann habe ich welche für den seltenen Schnitt in dem Bereich, dann habe ich eine für den feinen Schnitt da, wie so ein Friseur, ne? Der dann zwischendurch die Scheren wechselt. Aber ja, ich denke, da ist noch Platz für ein bisschen Innovation in dem Bereich.
Aber ihr seid dran, das klingt gut. Aber ich habe ja in meinem Podcast mit dem Josef Holzer, der interessanterweise auch super gut läuft, ja ganz viel über Böden gelernt. Und der hat ja zum Beispiel auch bestätigt, je seltener man mäht, umso besser für den Boden, umso mehr Wasser kann der halt aufnehmen. Gerade bei Starkregenereignisse ist das ja viel günstiger. Mir war das aufgefallen, weil mein Rasen hinten den, also das ist ja gar kein Rasen mehr, das ist eine Wiese. Wir mähen den auch sehr selten im Jahr und lassen das einfach so ein bisschen wachsen und warten dann da durchs Gras. Aber wenn es richtig heftig regnet, ist im Gegensatz zum Golfplatz, der bei uns hier um die Ecke ist, kann ich über diese Wiese gehen, ohne dass da irgendwie groß was passiert. Während auf dem Golfplatz, wenn ich da den Ball vom Hund aus Versehen draufwerfe, versinkt der da quasi im Schlamm, weil sich diese ständig gemähte Wiese einfach vom Boden her nicht so entwickeln kann und das Wasser nicht mehr aufnehmen kann. Ne? Also insofern ist es ja auch für Kommunen für die Zukunft vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sie tatsächlich nicht mehr so häufig mähen und für die Insekten dann automatisch besser.
Ja, wie ich sagte, das ist halt die große Balancefrage so, ne? Und
Ja.
auch was im Endeffekt ist wieder die Frage, was machen die Menschen damit, was wollen sie haben, was ist die Erwartungshaltung? Für
Das
einen,
stimmt.
wir haben hier die volle Kontrolle um unsere Umwelt und wir haben alles im Griff und alles ist immer top gemäht und das zeigt, dass wir gute Leute sind irgendwie so. Das funktioniert natürlich dann nicht, ne, mit Insekten zusammen so richtig.
Nee, beides geht nicht, das stimmt. Aber wir müssen tatsächlich viel für unsere Artenvielfalt, für die Biodiversität tun, weil ich glaube, um uns herum passiert ein Artensterben, eigentlich eines der größten Artensterben seit der Erdgeschichte und keinen kümmert es so richtig. Das finde ich schon manchmal auch erschreckend.
Ja,
Aber
absolut. Also das will ich total unterstreichen. Und ich denke auch nochmal, dieses Bild ist halt eine der größten Katastrophen, schwieriger als diese
ja.
Klimakatastrophe. Aber wir so, ja, ich glaube, bei dem daneben an sieht es aber nicht schön aus auf dem Rasen, so, ne? Ich weiß nicht, ob der sein Leben noch im Griff hat. So,
Ja, genau.
das ist ja die Geschichte in
Ja,
Kürze.
aber der hat Insekten.
Ja.
Genau, ja, aber was kümmert mich das Rotkehlchen? Die machen ja eh immer morgens um 5 Krach und dann werde ich wach oder so, ne? Aber genau, ihr habt für 2023 euren ersten Nachhaltigkeitsbericht inklusive Klimabilanz erstellt und zwar auf freiwilliger Basis, was ich ja schon toll finde. Was war denn der Antrieb dafür oder was hat dich dazu bewogen, das zu machen?
Also kamen zwei Sachen zusammen. Ich denke halt, wenn man das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen pushen möchte, ist es halt auch immer wichtig, die Leute dabei nicht zu überrumpeln, sodass man das irgendwie versucht mitzunehmen. Das ist für mich ganz wichtig. Deswegen habe ich Anfang 23 mit meiner Führungsmannschaft besprochen, so, hey, das ist mir ein super wichtiges Thema und ich will das jetzt auch im Unternehmen viel präsenter haben. Ich will nicht ab und zu mal was irgendwo dazu sagen, dass wir irgendwie weniger fliegen sollen oder mal E-Auto fahren, sondern ich will, dass wir wirklich uns da auf den Weg machen, uns transformieren. Und dann haben wir darüber diskutiert. Und was ich gut fand, war auch bei Leuten, wo ich dachte so, für die ist das bestimmt ein schwieriges Thema. Wir hatten so, nee, das Thema ist schon wichtig, aber ey, wir haben Sorge, so, ne, fangen wir an der richtigen Stelle an, ne, überfordern wir uns nicht und so weiter. Und dann haben wir überlegt, was eigentlich ein sinnvoller erster Schritt ist. Und dann haben wir gesagt, ey, guck mal, wir müssen übernächstes Jahr eh einen Nachhaltigkeitsbericht machen, ne? Lass uns doch schon mal üben. Und gleichzeitig habe ich einen Aufsatzpunkt, wo ich sagen kann, hey, da stehen wir heute in der Nachhaltigkeit. Und jetzt machen wir mal Schritte und kontrollieren die auch automatisch, damit jedes Jahr, um uns da weiter zu nähern. Das gibt mir ein gutes Gefühl, weil ich denke, ja, wir sind unterwegs. Das gibt aber auch meinen Leuten, die vielleicht mehr Fokus aufs operative Geschäft haben, ein gutes Gefühl, weil sie sagen, okay, wir wissen klar, um was es geht, so, ne, wir wissen auch Zahlen, wissen, dass wir jetzt nicht sofort aufhören müssen, alle Dieselmaschinen zu verkaufen. Und so gibt es für uns ein gemeinsames Fundament, von dem wir loslaufen können.
Ja.
Und mit der Motivation sind wir dann gestartet.
Und wart ihr überrascht von den Zahlen? Jetzt sagen wir mal, da habt ihr wahrscheinlich auch Scope 1, 2 und 3 geguckt. Ne? Wo werden eigentlich die meisten Emissionen oder wo fallen die meisten Emissionen an? Wart ihr da so ein bisschen überrascht oder habt ihr das eh schon so geahnt, dass das so sein wird?
Also ich hätte natürlich schon gewusst, dass das jetzt nicht wenig Emissionen sein werden.
Ja, das denke ich mir.
Illusion, wenn du sagst, du verkaufst Dieseltrecker und dann geht bestimmt irgendwie gut. Und wir importieren die Dieseltrecker aus Japan. Also von daher gehen die einmal halb um die Erde. Tatsächlich aber bei den Relationen habe ich mich ordentlich verschätzt. So, das muss ich sagen. Also ich hätte auch gedacht, dass wir viel mehr Einfluss so in Scope 1 und 2, also mit dem, was wir direkt machen haben, dass das jetzt deutlich unter 1% liegt der Gesamtemissionen. Hat mich dann schon tatsächlich überrascht. So, ist auch so, wo ich jetzt echt versuche, die Motivation oben zu halten im Unternehmen. Sage, ey, wir machen hier trotzdem was. Ne? Wir müssen auch mal dämmen. Wir müssen über unsere Heizungsanlage nachdenken, die natürlich nur auf Gas läuft und so ein Kram. Wir müssen unseren Fuhrpark auf E umstellen. Ne? Und da kann ich jetzt natürlich von Leuten, hier, Martin, für das 1%. So, ne? Aber es gehört halt auch dazu. Und vielleicht wird es ja auch größer, wenn wir den Rest besser gedrückt bekommen. Also prozentual wird es dann größer. Und ja, aber das war für mich die größte Überraschung, dass Scope 3 so groß ist.
Das hatte ich bei Detlef Lohmann, das war ja mein allererster Podcast. Die stellen ja Ladungssicherungssysteme her mit Aluminium auch. Und
tolles Unternehmen, habe ich mal besucht vor vielen Jahren.
Ja, die sind super, ne? Und kennst das Buch von ihm? Mittags gehe ich heim wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Hatte ich damals angefragt und dann durften wir mit 5 Leuten meinen Tag vorbeikommen. Ne?
Ja, die sind auch, ich mag die sehr auch. Und Detlef Lohmann war damals in meinem Buch drin und war auch mein erster Podcast-Gast. Und der sagt ja auch, der hatte eigentlich schon 2010 angefangen, sich damit zu beschäftigen, hat dann auch festgestellt, dass sie bei Scope 1 und 2 waren sie bei 5% immerhin. Ne? Aber der Rest lief alles auf die Produkte. Und dann kann ich natürlich sagen, ja, wir haben hier im Nachhaltigkeitsbereich 50% bei Scope 1 und 2 reduziert, aber dann sind es halt nur 2,5%. Und deswegen ist er auf das Thema Kreislaufwirtschaft gekommen. Da seid ihr ja jetzt auch so ein bisschen, habe ich gesehen, dran, darüber nachzudenken oder auch die Langlebigkeit der Produkte sicherzustellen. Ist das auch so eine Motivation, die dann daraus entstanden ist?
Ja, also perfekt, mein, wenn man es mal so nennen möchte, Management-Stil ist halt auch so, ne? Ich hau erst mal raus, wo wir hinwollen und dann das in alle Richtungen, um dann auch zu gucken, was passiert, um zu sehen, wie wir langsam Fahrt aufnehmen in die Richtung. Aber es ist jetzt bestimmt nicht nur Gerede, sondern an der Stelle so, ich versuche mir halt vorzustellen, angenommen, wir haben 2035 oder 40 oder wann auch immer und die Menschheit hat auf einmal festgestellt, oh, CO2 ist echt nicht gut so, ne? Wir müssen davon weniger haben und bitte drastisch und jetzt wird gekürzt, wo es nur geht. Man könnte sich das sogar vorstellen, dass vielleicht ein Land wie China sagt dann so, ja, wir handeln nicht mehr mit euch, wenn ihr eure Emissionen nicht in den Griff bekommt, weil das ein Problem ist für uns. Ne? Also immer so ein Szenario zu haben, wo die Welt vielleicht aus heutiger Sicht völlig auf dem Kopf steht, aber was ja auch nicht völlig utopisch ist.
Naja, also wenn man sich die Zahlen anguckt bei China nur nebenbei, die haben zwar noch die meisten Kohlekraftwerke, da wird ja gerne drauf gezeigt, ne, guck mal China, Kohlekraftwerke, aber sie haben auch den höchsten Zubau von Windkraftanlagen und Solarindustrie. Das heißt, und die sind mittlerweile mehr als die Kohlekraftwerke, die sind auf einem unglaublichen Weg und wahrscheinlich werden die in den nächsten 10 Jahren ihre Kohlekraftwerke dicht machen können, je nach, also vermute ich mal. Das ist schon krass, ne? Und dann kann sowas passieren.
Und dann muss man sich ja die Frage stellen, so als Unternehmen, Familienunternehmen, wo ich denke, langfristig denken, ne, wie ist dann mein Unternehmen aufgestellt? Was machen wir dann? Und dann sehe ich, okay, von unseren Emissionen, die Hauptteile sind irgendwie 23-25% passieren bei der Herstellung und 75% passieren danach. Okay, die 75% danach kann ich halbieren, wenn es ein elektrisches Produkt ist. Wenn sich der deutsche Strommix weiter verbessert, kann ich vielleicht noch ein Viertel draus machen. So, da kann ich echte Fortschritte machen. So, das ist gar nicht utopisch, verkauf was anderes als vorher. Dann bleibt aber immer noch, also bleib bei den Prozenten, bei mir, die gerade irgendwie geläufiger sind, die 25% auf der Beschaffungsseite. Dann ist ja die Sache, okay, können die Sachen länger laufen? Kann ich sie, ne, habe ich da, kann ich sie halbieren? Können die ein zweites Leben haben? Das wäre eine Option. Was muss ich eigentlich tun dafür? Und vor allen Dingen muss man auch geschäftlich sehen, so, wenn die nur laufen, bringt mir das vielleicht nicht so viel. Irgendwie muss ich ja was dazu beitragen. Also wäre es gut, das Know-how zu haben, solche Sachen zu reparieren, ne, instand zu halten und so weiter. Und aufgrund dieser Überlegung versuche ich heute schon natürlich Geschäftsmodelle zu stärken, die in diese Richtung gehen. Und deswegen haben wir bei uns eine große Serviceflotte aufgebaut, ne? Von Anfang 23 bis heute fast 15 Fahrer heute. Ne? Ich glaube, nächstes Jahr kommen wir auf 20. Ne? Immer ein kompletter Van mit Ersatzteilen, die unterwegs sind und reparieren. Und alles nur im Elektrobereich. Und dass wir einfach auch dadurch natürlich Leute anziehen, die dann dieses Verständnis haben. Ne? Wie wir heute bei uns jede Menge Leute haben, die kennen Verbrennungsmotor in- und auswendig. Ne? Wenn ich da sage, können wir irgendwas machen, um den Verbrenner ein bisschen mehr Power rauszuholen oder was weiß ich was. Kennen die alles. Kriegen wir Stage 5 Abgaswerte hin, kein Problem, die zu messen, kein Problem. Enormes Spezialistenwissen brauchen wir in der Zukunft leider fast gar nicht mehr. So, also wäre die Frage, kann ich heute schon Leute gewinnen, die sich genauso gut mit der Batterie auskennen, ne? Die genauso gut sich mit dem elektrischen Fahrantrieb auskennen, die Herausforderungen davon kennen. Die wissen, wenn wir mal sagen, ey, wir holen mal einen Verbrenner runter, wollen den auf Elektro umrüsten oder wir wollen ein altes Elektroauto auf neues Elektroauto bauen, so, ne? Können wir nochmal die Batterien erneuern? Was müssen wir noch erneuern? Dass wir das anfangen zu lernen, so. Und da sind wir mit unserem Servicebereich jetzt auf dem Weg, dass wir solche Dinge aufbauen. Und das ist für mich so der erste Step in Kreislaufwirtschaft. Also die Kreislaufwirtschaft auch bei uns auch eine relativ, vielleicht sogar einfachere Sache, weil die Traktoren, die mein Großvater verkauft hat, die sind ja heute noch zum Großteil im Betrieb. Also die werden ja auch noch gut gehandelt. Also einen alten, wir wollten letztens mal für unsere Ausstellung mal auch eins unserer alten Modelle zurückkaufen. Ja, das ist gar nicht so einfach. Da gibt es Sammler, diese Dinger. Also die haben ihren Kreislauf noch nicht abgeschlossen. Aber die müssen natürlich in der Zeit am Leben gehalten werden, das mit auch möglichst nicht dann mehr irgendeiner Verbrennertechnologie.
Genau, du hast gesagt, ihr seid ein Familienunternehmen in der dritten Generation. Auf der Webseite finde ich jetzt auch so einiges über die Benefits, die ihr bei den Jobs bietet. Aber ich habe relativ wenig über eure Unternehmenskultur oder Werte gefunden. Da wird nur mal erwähnt, dass Werte so wie Miteinander, Wertschätzung, Fairness bei euch hochgehalten werden. Das war's. Kannst du mir da ein bisschen mehr zu erzählen, wie das so bei euch abläuft auch? Wie ist eure Fluktuation zum Beispiel?
Als erstes, mit unserem Nachhaltigkeitsbericht wirst du auch da mehr drüber lesen können,
demnächst, okay,
auch aufeinander zu kommen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben intern für die Arbeit, wie wir zusammenarbeiten wollen, ein Iseki-Haus entwickelt, das schon vor einigen Jahren, über das Thema neue Arbeiten, so schon bei uns viel früher unterwegs gewesen. Wir experimentiert, haben einige gute Dinge davon bei uns im Unternehmen integriert. Und wir haben drei Kernwerte, das ist unser Fundament von dem Haus, auf dem alles steht. Das ist Mut, Vertrauen, Menschlichkeit. Und das ist für mich immer so die Balance. Ne? Wir wollen Leute, die halt auch mal was ausprobieren. Die brauchen Vertrauen, Sicherheit, dass da nichts schief geht. Und Menschlichkeit ist für mich einfach so ein Basic, wo ich denke, wir müssen bei allem immer aufpassen, dass wir auch menschlich miteinander arbeiten. Hilft alles andere auch nichts. Mhm. Und dann kommt da drauf jede Menge andere Dinge. Ich glaube, das jetzt einzeln auszuführen, wäre so ein bisschen viel so, ne? Aber da gibt es dann auch solche Sachen, solche langweiligen Dinge, vielleicht so wie Ordnung und Sauberkeit, ne? Kommt dann in so einem übergelagerten Fundament. Aber auch regelmäßiger Austausch. Dann haben wir 5 Säulen da drauf. Einen davon ist, dass Führungskräfte für das System arbeiten und eine Entwicklung oder für die Entwicklung verantwortlich sind. Dass wir Weiterbildung bei uns ein Standard ist. Das heißt, wenn jemand eine Weiterbildung machen möchte, die in irgendeiner Form was mit seinem Job zu tun hat, dann versuchen wir es also zu unterstützen. Manchmal gehen da die Meinungen auseinander, ob es mit dem Job zu tun hat oder nicht. Also es sind natürlich so typische Felder, wo diskutiert wird. Aber ja, das sind so ein paar Ausschnitte vielleicht aus unserem Iseki-Haus und aus unseren Werten.
Hast du das Gefühl, dass die Werte, die ihr da so habt, sind das mehr so auch die Werte noch von deinem Großvater oder auch so von dir? Oder hat sich das so entwickelt aus dem Unternehmen heraus?
Also diese Prozesse, um das aufzuschreiben, zu machen, habe ich damals gemacht, auch mit immer dem Ansatz, das ganze Unternehmen dabei zu haben. Wir sind gerade erst dieses Jahr zertifiziert worden, ISO 9001 haben wir gemacht und die Kollegin, die uns dabei begleitet hat, vorbereitet auf die Zertifizierung, sagte auch so, eines der Unternehmen, wo man halt, also wo echt die Werte auf dem Papier stehen, die auch gelebt werden, so, was mich total gefreut hat, also das von außen mal wieder gespiegelt zu werden, so. Wie bei jedem Unternehmen gibt es bei uns auch Leute, die wahrscheinlich denken, ja, bin ich nicht besonders menschlich hier, das finde ich doof. Und also natürlich haben wir auch Streit und sowas, das gibt's. Und aber wir versuchen das schon wirklich nach vorn zu heben. So, ne? Das ist, wir machen viermal im Jahr, mache ich alleine ein sozusagen Unternehmensupdate, heißt das. Das heißt, ich erzähle eine lange Zeit vom Unternehmen, letztes Mal 1,5 Stunden, war vielleicht ein bisschen lang für die Kollegen. Aber dann gehe ich über alles, was in allen Abteilungen war, aus der Gesamtsicht des Unternehmens, wo wir gerade stehen. Und dann noch ein großer Teil auch einfach alle Fragen. Das heißt, wir haben vorher so ein Slido-Online-Fragen-Stell-Space irgendwie im Internet, weil ja auch keiner Lust hat, in so einer großen Runde mit 200 Leuten dann ein Mikrofon zu nehmen und sich zu melden. Unbedingt. Manche vielleicht schon so, aber wenn es anonym und online ist, machen das ganz viele vorher. Da kommen 20, 30 Fragen rein. Auch manche, also echt gute Fragen. Und die bereite ich dann mit vor und beantworte die auch gleich mit weg. So, das ist alles, also sehr offen, glaube ich. Und in dieser Session nehme ich mir auch immer irgendeinen Teil aus unserem Ezekiel-Haus raus und versuche auch nochmal darauf einzugehen. Wo ich sage, das ist, ne, das denkt auch daran. Also,
habt ihr denn auch so Handlungsrichtlinien für die Werte? Das heißt, wann ist der Wert XY für euch erfüllt, dass ihr da das auch wirklich so mal messen könnt, oder macht ihr sowas gar nicht?
Ich denke auch, hier ist noch viel Raum, wo man noch sich verbessern kann wieder. Also irgendwie machen wir, was ist uns wichtig sozusagen. Wir haben etabliert für uns nochmal eine Mitarbeiterbefragung, die wir regelmäßig machen, dass wir einfach auch so einen Score haben, den wir regelmäßig sehen. Ne? Ist die Zufriedenheit auf einem guten Level? Natürlich beobachten sowas wie Fluktuation, das ist bei uns echt niedrig. Also wir haben fast, also bis auf eine Stelle, wo wir uns schwer tun, aber eigentlich alle Stellen besetzt so. Ne? Das ist, ne? Und immer wieder, also das muss man auch sagen, das klappt gut. Wir haben viele Kollegen, die neue Kollegen werben, die dann dazukommen. So.
Also es ist cool. Also wenn wirklich dieses Markenbotschafter sein bei den Mitarbeitenden funktioniert, ist das immer gut. Ihr stellt euch ja auch relativ klar gegen rechts, also du ja auch. Und wie wird das so im Unternehmen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesehen? Gibt es da auch mal Probleme oder ist das eigentlich von allen so getragen?
Also das ist einer der Punkte, wo ich halt auch sage, so, da ist so auch mein vielleicht so Mitsprache-Unternehmensgrenze ist da erreicht, weil ich einfach denke, das ist ein Set, was ich hier mitbringe im Unternehmen. Wer Lust hat, bei uns zu arbeiten, der muss halt, also der muss tolerant sein anderen gegenüber und mit beiden Füßen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. So, das ist
und Voraussetzungen, um euch anzufangen.
Ja, ist jetzt nicht, wo ich glaube auch keiner ernsthaft versuchen würde sagen, jetzt Martin, ich finde das nicht so gut. Dann würde ich sagen, ja, finde ich auch gut, wenn du dann vielleicht mal Lust hast, ein Unternehmen zu finden, wo das anders ist. So, dann könnt ihr das ja gerne machen. Aber ich habe tatsächlich noch keine negative Rückmeldung dazu bekommen. Ich habe ein paar positive Rückmeldungen dazu bekommen. Ich habe Sorgen mitbekommen von Leuten, wir haben einen Standort in Sachsen, so, die gesagt haben, arbeitet ihr hier noch weiter, ne, wenn wir so AfD hier haben und sowas? Ne? Also lasst uns nicht alleine sozusagen.
Lasst ihr aber auch nicht alleine, oder?
Nee. Also, ich glaube, das ist ja kontraproduktiv, Fronten aufzumachen, wo keine sind. Aber ich denke, auch da ist es wichtig, das betone ich auch, wenn ich da vor Ort bin, dass ich sage, ich will garantiert, dass wir hier fair und gut miteinander umgehen. Und ich frage auch explizit meine Kollegen, von denen ich weiß, dass sie vielleicht offensichtlich nicht den deutschesten Ausdruck nach außen haben, wenn die da vor Ort sind, ob alles okay ist. So, das ist einfach, ne, da will ich nicht mal einen Hauch dran haben, dass irgendjemand da was erleiden muss, was nicht in Ordnung ist. So.
Ja, stark. Ich habe auch bei einem Beitrag auf LinkedIn bei dir gelesen, dass du dich für einen funktionierenden Sozialstaat und auch für Schulden stark machst, um in die Zukunft zu investieren. Auch so für eine faire Verteilung der Lasten. Das heißt, dass Reiche mehr Steuern zahlen sollten. Aber jetzt gibt's ja zum Beispiel auch den Verband der Familienunternehmer. Ihr seid ja auch ein Familienunternehmen. Und da heißt es dann immer wieder, Unternehmen müssen viel weniger belastet werden, viel weniger Steuern, bla bla bla. Immerhin könnten ja sonst keine Arbeitsplätze geschaffen werden und die Unternehmen würden irgendwann abwandern. Wie siehst du das als Familienunternehmer? Woher kommt bei dir ja eigentlich dann so eine relativ gegensätzliche Meinung?
Also ich kann es ja nur von mir persönlich sehen. So, ne? Und ich bin Familienunternehmer dritten Generation für mein Unternehmen. Und ich kann auch ganz offen sagen, ich habe 0 Euro bezahlt für die Übernahme des ganzen Unternehmens. Und das ist ein großes Unternehmen. Und es ist auch schon so lange her, über 7 Jahre, dass alles 100% unter 0 Euro bleibt. So. Ganz ehrlich, hätte ich die Option, was zu bezahlen, so? Wahrscheinlich ja. Ne? Also, ob ich das jetzt toll fände oder nicht, so, aber, ne, und ich bin jetzt auch nicht super reich. Ich hatte auch lange Phasen, wo es bei ein paar Sachen bestimmt besser geht als den Durchschnittsverdiener, auf jeden Fall so, ne? Und natürlich ist es ein großes Glücksunternehmen zu haben, aber ich muss eigentlich mal sagen, das ist immer noch ein relativ kleines Unternehmen, ne? Aber 200 Leute, passiert schon was so. Und ich zahle 0 Euro. Und alle anderen, die noch größer sind, zahlen auch 0 Euro dafür. Garantiert. Es gibt auch ganz viele LinkedIn-Leute in meiner Timeline, die mir mich gerne beraten möchten dazu, wie das geht zu 0 Euro. Ja, aber das ist der Standard jedes Steuerberaters. Heute ist auch deren Job. Ist auch, denke ich, solange der rechtliche Rahmen dafür in Ordnung ist, vollkommen in Ordnung. Dann muss ich, sag ich halt so, ja, wenn ihr die Regeln so haben wollt, dann machen wir die so. Aber dann für die, die viel haben, werden immer mehr bekommen so und werden nichts abgeben. Und jeder, der von Oma Erna das Haus erbt, muss richtig in die Tasche greifen und das wahrscheinlich verkaufen so dabei. Das ist auch ungünstig. Und unser Geschäft ist es, Traktoren in Deutschland zu verkaufen. Also ich kann jetzt nicht abwandern. Wäre nicht so spaßig, Traktoren auf Malta zu verkaufen. Da wird nicht viel gehen. So ist der Steuersatz wahrscheinlich niedriger, aber das war es dann auch. Und es ist immer auch angebunden. Und es gibt auch eine Abwanderungssteuer. Ne? Also wer sich hier abmelden möchte, sollte das vorher sehr gut strukturiert haben, sein Vermögen. Ne? Also das ist ja gar nicht so einfach alles, wie das dann dargestellt wird. Ich glaube schon, würde ich mir auch wünschen, ne? Ich, wie gesagt, persönlich vertraut mit der einen oder anderen. Ich habe gerade noch ein zweites Unternehmen, was ich auch übernehme von meinen Eltern, ein kleineres Unternehmen. Das sind schon immer Phasen, wo man sehr genau gucken muss, wie ist die Liquidität aufgestellt, wie funktioniert das alles. Also jetzt einfach zu sagen, gib davon ab Tag 1 x Prozent her, so, dann ist schon schwierig. Ne? Dann würde ich mir über die eine oder andere kleine Sache auch überlegt, will ich vielleicht gar nicht machen, ist mir zu risikoreich. Lieber das, was gut funktioniert, weiter fortführen. Aber ich glaube, es geht ja dabei nicht darum, eine knallharte Steuer ab Tag 1 zu haben, sondern ganz im Gegenteil. Es sind ja auch wegen dem großen Widerstand oft Dinge in Diskussionen, wo man sagt, gestreckt, gestundet, mit Pausierung und so weiter. Ne? Und jetzt kann mir doch keiner sagen, dass Unternehmen, was jedes Jahr ein paar Millionen Euro Gewinn macht, nicht in der Lage ist, für ein paar Jahre eventuell was davon abzugeben. Wie gesagt, ne? Also
halt einfach über einen längeren Zeitraum verteilt dann.
Ja, während alle anderen wenig Steuern oder also viel mehr Steuern bezahlen. Ne? Also das ist einfach, finde ich, eine Ungerechtigkeit. Und wenn ich mir einfach vorstelle, ich sehe es weltweit, dann sind die Länder, die mit der größten Arm-Reich-Spreizung, nicht die angenehmsten Länder zum Leben. Und USA ist jetzt kein Vorbild für mich, wo ich sage, wir müssen so werden wie die, sondern eher im Gegenteil. Und ich denke auch, viel mehr Wert entsteht daraus, dass man einfach eine Gesellschaft hat, die gut funktioniert, wo jeder sicher durch jede Innenstadt gehen kann und ja nicht das Gefühl hat, sich vor irgendwelchen armen Leuten in irgendwelche gated Communities zurückziehen zu müssen oder sowas. Also es ist ja eigentlich im Sinne aller, die Spreizung nicht zu groß werden zu lassen.
Und wie stehst du zu dem Thema Schuldenbremse? Würdest du eher sagen, wir müssen die lockern und müssen investieren? Oder bist du auch bei denen, die sagen, nee, wir können ja nicht den Kindern Schulden hinterlassen? Also ja, meine persönliche Meinung ist eher, wir müssten jetzt Schulden machen, um zu investieren, weil die Kinder haben auch nichts davon oder unsere Enkel haben nichts davon, wenn sie keine Schulden haben, aber dafür auch eine kaputte Infrastruktur.
Ja, also ich glaube auch, die Schuldenbremse ist ja zutiefst ideologisches, libertäres Gedankengut, so, ne? Dass der Staat, die politischen Parteien nicht die richtigen Entscheidungen treffen und dann haben wir uns lang genug erzählt, dass das total sinnvoll wäre, die Ausgaben zu begrenzen. So. Und heute sehen wir die Schulden überall. Jeder, der ein Kind auf der Schule hat, erlebt es jeden Tag. Der mit der Bahn irgendwo hinfahren möchte, sieht das jeden Tag. Fachkräftemangel, was weiß ich nicht. Ne? Also wir haben Schulden und sie sind schon da. Und die hat uns unsere Vorgängergeneration, die jetzt auch noch zu großen Teilen in Rente geht, hinterlassen. Das Gegenteil wäre also notwendig, das Gegenteil von jetzt Ausgaben eindämmen. Und wir sind ja mittlerweile auch in einer Welt, wo selbst die Welthandelsorganisation schon sagt, Deutschland ist ja irgendwie ein bisschen auf einen komischen Trip geraten. So, ne? Also ich denke, ich kann mich richtig in Rage reden, aber was man so versucht, auf den Fokus zu halten, ist halt das breite wirtschaftliche Verständnis in der Bevölkerung ist immer noch auf dem Stand von 1980 oder sowas und denkt auf irgendwelchen Dingen nach, die man ja auch der breiten Bevölkerung lange erzählt hat. Und ich höre die wildesten Dinge von Angst vor Inflation und wir haben doch jetzt gesehen, dass wir Inflation haben, so, was halt alles nicht belegbar ist. Wir haben Inflation, weil der Gaspreis gestiegen ist, weil Russland einen Krieg angefangen hat. So ist überhaupt keine Rocket Science, so das kann jeder verstehen. So. Und wir haben Schäden und Probleme, weil der Staat spart. Auch muss ja auch sagen, die Schulden des Staates sind unser Geld. Das ist wie bei Monopoly. Wenn der Staat alles Geld eingesammelt hat, die Bank, ist das Spiel danach total langweilig. Dann sitzen die am Spielfeld und können das noch irgendwie, weiß ich nicht was, Tauschhandel oder so aushalten. Ich habe jetzt halt öfters gehört, jetzt ja, aber man sieht jetzt ja in Frankreich, wo das hinführt. Ja, wenn man sich im Detail anguckt, Frankreich hat halt einfach Steuersenkungen ohne Ende gemacht. Und das führt dahin, dass man dann auf einmal einen etwas höheren Verschuldungsgrad hat. Also das muss man ja auch sehen. Ne? Das ist ja auch noch jenseits von irgendwas, was wirklich schlimm ist.
Naja,
man kann sich Japan angucken. Wir machen seit Ewigkeit mit Japan Geschäfte. Wahrscheinlich dreimal, viermal so hoch verschuldet wie Deutschland heute. Und diese strukturellen Probleme, wie sie haben, haben sie nicht. Wir haben auch ein demografisches Problem, aber auch eigene Probleme natürlich so. Also die Diskussion ist eigentlich müßig. Und wer davon redet als Politiker, hat wahrscheinlich schon längst Ahnung davon, hat aber das als sein eigenes Parteiprogramm irgendwie begriffen und meint, weil viele Leute es gut finden, dass man das machen muss.
Aber
ich will nicht zu lange darauf rumhaken.
Ja, aber nehmen wir mal ganz kurz nochmal Frankreich. Ne? Da ist ja auch das Problem, dass der französische Staat für die ganzen Atomkraftwerke einsteht und dadurch eine Wahnsinnsverschuldung hat. Und wir wollen hier, oder es gibt Politiker, die sagen, ja, Schuldenbremse geht nicht, aber Atomkraftwerke brauchen wir dringend. Wo ich mich frage, ja, wer finanziert das A? Und wer versichert die überhaupt? Weil es gibt keine Versicherung auf der Welt mehr, die ein Atomkraftwerk versichert. Das heißt, das muss auch der Staat übernehmen. Und dann wächst die Verschuldung ja automatisch. Also das sind auch alles so, ist jetzt nicht das Einzige, aber das sind auch alles so Punkte, die dann für mich nicht mehr stimmig sind, wo ich mich frage, also was denn nun und in welche Richtung soll es denn gehen? Ja, wunderbar. Ja,
also aber die Leute, die für die Schuldenbremse sind, einfach, kann man nur sagen, haben leider keine Ahnung. So, ne? Das ist,
ja, aber die wollen demnächst wieder die Wirtschaftspolitik bestimmen, das ist das Schlimme.
Ja, es ist ja das Verrückte. Deswegen meine ich auch, dass einfach eine große Vorstellung in Deutschland davon ausgeht, von wirtschaftlichen Annahmen, die absolut nicht mehr zeitgemäß sind. So, und deswegen auch, ich denke, man kann Christian Lindner den schlechtesten Wirtschaftsminister aller Zeiten nennen. So, ne? Das ist die FDP immer noch irgendwie so ihr Markenkern, für Wirtschaft zu stehen. So, sie haben, also es gibt nicht mal gehaltvolle Aussagen dazu. Das muss man sich ja mal vorstellen. Nur und die Leute denken so, oder zumindest denken immer noch 3-4% so, ja, das wäre mal eine total gute Idee.
Ja, aber es werden weniger. Das ist eigentlich sehr gut, finde ich. Und je weniger es werden, umso besser. Alles kann sich ändern, sagt Christian Lindner. Sogar gute Wahlwerbung, hoffe ich dann demnächst mal wieder. Kommen wir zum Sinnstift. Irgendwie muss ich jetzt die Überleitung schaffen. Wir sind schon gut in der Zeit. Der Sinnstift, den hast auch du genau vorab bekommen. Sehr schön, da ist er. Letztens habe ich gehört, er war 5-6 Wochen unterwegs. Ich weiß nicht, was die Post da manchmal macht. Meine kurze Erklärung dazu. Es gibt ja immer wieder neue Hörer, Gott sei Dank. Der Sinnstift ist ein Bleistift. Und wenn man den so weggeschrieben hat, dann hat der ganz oben eine Kapsel mit Samen und die kann man dann einpflanzen, gießen und dann sollten hübsche kleine Vergissmeinnicht rauskommen. Und zu dem Sinnstift habe ich immer eine Frage.
Der Sinnstift.
Und meine Frage an dich lautet, was ist dein Warum? Wofür stehst du morgens auf? Was treibt dich an?
Also mein Warum ist ganz klar, Organisationen zu entwickeln. Ich mag das einfach und das ganz spezifisch in letzter Zeit auch, dass ich sage, entwickeln hin zu Transformation. Ich will den ganz klar begleiten, den Wandel.
Das ist das, was dich auch morgens so antreibt, wo du sagst, wow, heute wird transformiert, so ungefähr.
Heute wird transformiert.
Super. Ja. Eigentlich, ja, aber es ist natürlich wirklich stark, ne, wenn man das so als Antrieb hat, dass man da Teil einer, ja, wirklich sinnvollen Veränderungen sein möchte auf der Welt. Besser kann man es eigentlich nicht haben.
Ist aber auch super frustrierend, vielleicht. Also, ne? Das ist ja jetzt nicht so jeden Tag wow, sondern es ist halt oft auch, warum dauert das so lange?
Das stimmt. Das ist ja so ein Klassiker bei meinem Podcast. Wer sie öfter hört, hat es mindestens schon 5-6 Mal von meinen Gästen gehört. Der Satz, das Beharrungsvermögen der Menschen an Gewohntem ist doch verdammt hoch. Das, also alle, die mit Kreislaufwirtschaft, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben, haben diese Erfahrung schon gemacht, dass das auch. Wir haben es ja heute so ein bisschen auch gehabt, ne? Wenn wir wirtschaftliches Denken noch haben, was so aus den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts stammt, ist es ja nichts anderes. Das war mal toll, das soll so bleiben. Vielen Dank von mir, dass du mit diesem Warum jeden Morgen aufstehst. Aber jetzt kommen wir noch zu 3 schnellen Fragen zum Abschluss. Was ist denn so die Kammer des Schreckens bei Iseki?
Das ist unsere Möglichkeit, alten Lagerbestand loszuwerden. Wenn das also in den Nichtverkaufbarkeitsstatus gerät, wird es da abgestellt und wir treffen uns einmal im Monat, um die leer zu räumen.
Cool. Und wie macht ihr das? Also was macht ihr dann da? Guckt euch das an. Das war irgendwie nicht profitabel und das muss jetzt raus. Aber was macht ihr mit den Sachen?
Also wir kommen immer, das Wichtige ist, dass wir mit allen zusammen hinkommen. Das heißt, ne, wir haben Einkauf, Technik, Vertrieb alle dabei. Und die hoffnungsvollen Augen liegen dann als erstes bei unserem Vertriebsleiter, der sagt, ach, das haben wir auch noch da. Klar, kann ich doch noch verkaufen, gibt mir das mit so. Danach wandern die dann zum Techniker und er sagt, ach, ja, das haben wir ja umgebaut, das können wir ganz schnell wieder zurückbauen. Ne? Wenn jetzt das mit hydraulischem Antrieb nicht läuft, baue ich etwas auf mechanisch um oder was weiß ich was. Und danach kommen wir dann in den Bereich von, wie teuer ist das eigentlich, das zu entsorgen oder gibt es irgendwelche Alternativverwendungen noch dafür? Oder?
Also es wird wirklich drüber nachgedacht, was kann man mit dem, das macht er jeden Monat?
Jeden Monat, genau, cool. Eine Stunde so ungefähr und dann okay. Immer vor Ort.
Ja, cool. Zweite Frage, welche Bücher liegen denn bei dir im Bett? Hast du überhaupt Zeit zum Lesen?
Ja klar. Also nicht regelmäßig, immer so stoßweise wird gelesen und dann auch wieder nicht. Ich habe gerade, weil es mir ein Freund empfohlen hat, Rocket Fuel gelesen. Ich bin noch nicht so ganz begeistert, aber ich fand ein paar interessante Ansätze drin. So. Das ist das Thema, wie baue ich mein Unternehmen auf? Welche Rollen gibt es da? Welche Rolle habe ich vielleicht so?
Okay. Hätte ich jetzt bei dem Titel erstmal gar nicht gedacht, dass es darum geht.
Ja, da habe ich auch abgeschrieben. Ist auch sehr amerikanisch. Also jetzt keine Empfehlung. Ich habe
die amerikanischen,
ich glaube.
Die amerikanischen Bücher kann man in der Regel ja immer so auf ein Drittel einstampfen. Die wiederholen sich ja immer so oft.
Ja, das steht auf den ersten zwei Seiten. Und dann.
Ja.
Ja, ich habe Meditation davor gelesen, Mind Magic und Manifestieren und Neurowissenschaften. Ich habe natürlich gelesen, Männer, die Welt verbrennen.
Ach cool, ja, sehr gut.
Klima, Bullshit, Bingo, habe ich zuletzt auch irgendwo gelesen. Was habe ich denn hier noch?
Alles sehr gute Bücher. Aber dann kann ich dir auch empfehlen, vielleicht sagst du mal von dem Josef Holzer und seinem Vater, dem Sepp Holzer, die sind ja wirklich so Permakulturexperten. Die haben so ein tolles Buch geschrieben, Agrarrebellion jetzt. Da lernt man unglaublich viel über Böden, Wald und dergleichen. Ich fand das Buch sensationell. Ich sehe da seitdem, wenn ich durch den Wald gehe, durch die Gegend gehe, sehe ich das alles mit anderen Augen. Also ein ganz tolles Buch. Und die beschreiben wirklich auch großartige Projekte, die die weltweit mittlerweile beraten. Und das ist wirklich spannend zu lesen.
Also das könnte ich mir echt mal angucken. Von denen habe ich auch früher, habe ich auch irgendwas gelesen. Der Preuß sagt, also sogar Permakultur, ja.
Der hat, glaube ich, schon mal vorher ein Buch geschrieben. Ja. Und das hat er jetzt mit seinem Sohn zusammen gemacht und wird auch ein bisschen die Geschichte von ihrem Hof erzählen, so wie der schon in den 60er Jahren umgebaut wurde in Richtung Permakultur und wie die sich dann zwar auch mal so das, als dann die industrielle Landwirtschaft kam, als dann gesagt wurde, ja, müsst ihr alle düngen und dieses und jenes machen, Monokultur, dann werdet ihr alle reich und könnt wunderbar leben, haben sie es mal eine Zeit lang gemacht. Dann aber auch ganz schnell gesehen, dass das eben nicht funktioniert und dann eben wieder den anderen Weg gegangen. Aber wie gesagt, das Thema ist wirklich unheimlich wichtig, weil durch die Böden sehen wir eigentlich jetzt die Folgen des Klimawandels so krass, weil die Starkregen eben jetzt dann darüber gehen und das Wasser nicht mehr gehalten wird. Das liegt einfach daran, dass wir seit 30, 40, 50 Jahren diese Böden nicht vernünftig bewirtschaften. Also ein tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Der Podcast ist auch super. Kann ich auch empfehlen. Dann meine letzte Frage. Kann ich mal einen Alltrack bei euch testen? Also wenn mal wieder Schnee liegt? Weil das soll eine komfortable Kabine, Heizung, Akku für den ganzen Tag haben. Würde ich gerne mal den ganzen Tag mit Schnee räumen. Geht das?
Ja, also wir reden hier über Maschinen, ne, tatsächlich die 200.000 Euro kosten. So, ne? Wenn
ach so.
Das in der Preisklasse liegt, dann kommt.
Na, ich dachte, nee, ich wollte ja testen. Ich wollte nur Probe fahren.
Die Kernaufgabe dieser Maschine ist ja Mähen vor allen Dingen. Ne? Es ist eine hauptsächlich Mähmaschine. Ich habe den auch letztes Mal vorgestellt, weil ich sagte, der kann auch Schnee räumen, auch sogar sehr gut. Das funktioniert auch. Ja, und wir sind das ganze Jahr über unterwegs mit unserem Vorführzug und zeigen alle, die es wollen, beim Ezeki-Händler oder Alltrack-Händler des Vertrauens, wie das funktionieren kann. Kannst du auch vorbeikommen.
Ja, muss man schreiben, wenn ihr irgendwo seid, wo Schnee liegt, da komme ich mal und guck mir das mal an. Vielleicht darf ich dann ja mal eine Runde fahren. Wunderbar. Mal gucken, ob das klappt. Bei Josef Holz habe ich schon gefragt, ob ich mal auf seinen Hof als Praktikant kommen kann.
Region hier.
Ja, das stimmt leider. Ihr seid im Meerbusch, ne? Habe ich gesehen. Ist ja auch Richtung Niederrhein, glaube ich, ne? Muss mich gerade, oute mich ja gerade so ein bisschen, glaube ich, als unwissend, wo Meerbusch genau liegt. Aber egal.
Bei
Düsseldorf, genau. Dann vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal bei meinem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Ganz herzlichen Dank natürlich an meinen Gast Martin Hoffmann, Geschäftsführer der Ezeki Maschinen GmbH in Meerbusch. Und in den Shownotes findet ihr wie immer den Link zum Unternehmen, um euch weiter zu informieren. Dann wird wahrscheinlich auch bald der Nachhaltigkeitsbericht auf der Website abrufbar sein, schätze ich mal. Und dann kann man da auch einiges nochmal mehr erfahren. Das wird mit Sicherheit spannend sein. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Mein Name ist Jürgen Schöntorf von Sinnstifter Kultur. Unsere Mission ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten und zu beraten. Und wir haben ja in Deutschland tatsächlich viele Unternehmen mit großartigen Ideen und Produkten. Das haben wir heute auch wieder gesehen bei Iseki. Emissionsfreie Maschinen ist die Zukunft. Und damit haben diese Unternehmen ja auch einen großen Einfluss auf die Gesellschaft. Sie haben damit aber auch eine große Verantwortung. Denn sie können auch Menschen zum Umdenken und Andershandeln bewegen. Denn sinnstiftendes Unternehmertum bedeutet, Verantwortung für die Gesellschaft, die Umwelt und die Menschen zu übernehmen. Und es lohnt sich, denn Unternehmen, die sich auf diesen Weg begeben, werden auch in Zukunft erfolgreich sein. Das ist gewiss. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert, vielleicht sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr mir wie immer ein Feedback geben. Bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn und weiteren spannenden Gästen. Aber erstmal jetzt ganz, ganz herzlichen Dank an dich, lieber Martin, für das tolle und inspirierende Gespräch.
Vielen Dank, Jürgen. Hat mir Spaß gemacht.
Mir auch. Dann bis bald.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de